Tag, Herr Groß, und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Interview nehmen. Können Sie sich kurz vorstellen, was arbeiten Sie und wieso sind Sie der richtige Gesprächspartner zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen?
Mein Name ist Erhard Groß. Ich bin selbstständiger Steuerberater. Und mit der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens bereits seit 2006 beschäftigt. Immer wieder, mal intensiver, mal weniger. Aber es ist ein hochinteressantes Thema.
Okay, für dieses Thema gibt es viele Begriffe. Sie haben gerade schon gesagt, bedingungsloses Grundeinkommen, aber auch solidarisches Bürgergeld, negative Einkommensteuer. Was unterscheidet diese Begriffe und was haben sie gemeinsam?
Das bedingungslose Grundeinkommen, so wie wir es auffassen, wird bedingungslos an jeden ohne Prüfung der Bedürftigkeit ausbezahlt. So soll es sein grundsätzliches Existenzminimum abdecken und ist nicht, steht ihm zu von Geburt bis zum Lebensende. Das solidarische Bürgergeld ist ein Begriff, den der frühere Thüringer Ministerpräsident Albrecht geprägt hat. Es ist ähnlich, bezeichnet es eben nur als solidarisches Bürgergeld, aber es ist auch so mit den gleichen Bedingungen wie das bedingungslose Grundeinkommen, so wie wir es verstehen. Die negative Einkommensteuer ist eine Idee von einem amerikanischen Ökonomen, Milton. Er sagt also, berechnet das so, dass ab einem bestimmten Punkt das für jeden, in dem Fall jeden Amerikaner, dann ein Betrag zusteht, der ihm zum Leben fehlt, also auch relativ bedingungslos. Allerdings ist es nicht ganz bedingt, ja, nach unserer Auffassung, weil es eben nur über die Steuer abgewickelt wird. Sodass also die Begriffe doch ziemlich stark differieren. Es gab dann auch noch ein Bürgergeld, so hieß übrigens das Ulmer bedingungslose Grundeinkommen auch mal Bürgergeld. Das wurde auch geprüft. Ist aber von der Idee her genauso, wie ich es zuerst geschildert habe, an keine Bedingungen geknüpft, keine Bedürftigkeit, steht jedem zu und soll sein Existenzminimum absichern.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann beschäftigen Sie sich und beschäftigen wir uns dann auch in diesem Interview mit dem bedingungslosen Grundeinkommen.
Richtig.
Okay, Sie haben vorher schon gesagt, bedingungslos, also würde das wirklich jeder erhalten, auch Kinder zum Beispiel?
Ja. Vielleicht in unterschiedlicher Höhe, aber auf jeden Fall soll es jeder bekommen, zum Beispiel von Geburt bis zum Alter von 18 Jahren, einen niedrigeren Betrag dann als die Erwachsenen. Aber wir haben das in unserer Entwicklung dann noch erweitert und gesagt, das muss auch eine Lösung für die Krankenversicherung und Pflegeversicherung geschaffen werden, sodass wir sagen, gut, es gibt ein bedingungsloses Grundeinkommen, zum Beispiel für, wir haben Beispielsrechnung gemacht, zum Beispiel für Kinder von Geburt bis zum 18. Lebensjahr in Höhe von 500 Euro. Davon gehen 200 Euro an die Kranken- und Pflegeversicherung. Also bekommt im Grunde mal nur 300 Euro tatsächlich frei in Verfügung. Erwachsene zum Beispiel 1000 Euro, auch davon gehen 200 Euro von jedem in die Kranken- und Pflegeversicherung. Wir haben das mehrfach durchdacht und auch gerechnet. Das würde bedeuten, dass also dieser eigenwillige Gesundheitstopf, den wir ja im Moment haben, nicht mehr benötigt wird. Jeder wählt die Krankenversicherung, die er will. Mhm. Also es gibt keine Einschränkung, das ist keine Basisversicherung, die für alle gleich gilt. Vom Betrag her ja. Aber kann jeder wählen, bei welcher Gesellschaft er da versichert sein will, ob bei der AOK oder bei einer privaten Versicherung. Die muss eben die Grundversorgung abdecken.
Und denken Sie, was dann übrig bleibt? Also diese 800 Euro, sind die existenzsichernd?
Die sind, ja, das wird knapp. In vielen Fällen ja. Mhm. In manchen Fällen natürlich nicht. Zum Beispiel würde das bedingungslose Grundeinkommen nicht bedeuten, dass sämtliche Leistungen zum Beispiel bei Behinderten oder bei Blinden und so weiter, den ganzen Bereich, das fällt nicht weg, kann man nicht wegnehmen. Und natürlich ist es auch so, das war immer eine Überlegung bei uns, wie macht man denn das mit Wohnen? Das ist sehr unterschiedlich. Ob ich gerade hier in Ulm zum Beispiel wohne, ich nicht besonders günstig.
Ja.
Aber wenn ich ein bisschen auf dem Land draußen bin oder da auch vielleicht arbeite, da zahle ich natürlich deutlich weniger. Da komme ich vielleicht als Einzelner mit diesem Betrag klar. Es ist aber, soll also nicht auch das mit dem Wohngeld, ist ein Problem, das wir immer wieder überdacht haben, eigentlich keine endgültige Lösung gefunden haben, weil es sehr unterschiedlich im Bedarf ist.
Okay, und nochmal zur Klärung, wenn wir jetzt von jeder sprechen, jeder Erwachsene, jedes Kind, meinen wir dann jeder deutsche Staatsbürger?
Richtig. Ja, das ist eine wichtige Frage. Das war für uns ein sehr intensives Thema, weil wir überlegt haben, ja gut, wir dachten also jeder deutsche Staatsbürger. Jetzt kam vor einiger Zeit die Entscheidung zum Kindergeld. Und da wurde vom EuGH entschieden, dass dieses Kindergeld, das wir, die Bundesrepublik bezahlt, für jedes Kind, auch Kinder zustehen von, ja, zum Beispiel Mitglieder von anderen EU-Staaten, die hier bei uns sind, aber wo die Kinder dann zu Hause sind. Ganz drastisches Beispiel, Bulgarien, Rumänien, wo die Kinder da unten sind und die kriegen ja jetzt das Kindergeld in voller Höhe. Das ist etwa das fast schon normale Einkommen eines dort Werktätigen. Mhm. Also das, und deshalb müsste man, und das ist ja jetzt nicht an der deutsche Staatsbürgerschaft geknüpft. Und das wäre ein Thema, was innerhalb der EU natürlich geklärt werden müsste, ein rechtliches Thema. Aber grundsätzlich, auch jedem deutschen Staatsbürger sollte es zustehen.
Okay, jetzt sind wir schon sehr inhaltlich drin. Ich habe noch zwei Fragen zu dem Rahmen dazu. Nämlich zunächst mal, seit wann gibt es die Idee überhaupt? Sie haben vorher schon erwähnt, Sie beschäftigen sich lange damit. Wie kam das überhaupt auf?
Das bedingungslose Grundeinkommen.
Ja.
Gut, ich kann nur sagen, seit wir uns damit befassen, das war also Auslöser. Damals die erste Technologieänderung und der weite Bereich war für uns und den Gründer der damaligen Arbeitsgruppe am Zarif, der Ulmer Uni, dem Professor Pelzer. Der war eigentlich Pharmazeut, Professor oben an der Uni. Und hat aber da schon in diese Regierung, in diesen Bereich gedacht und hat gesagt, okay, da muss irgendwas sein. Er hat damals dann, das nannte sich Ulmer Transfergrenzenmodell. Das war ein bedingungsloses Grundeinkommen von ihm gedacht. Allerdings bei der Finanzierung ein bisschen anders, wie das dann, was dann später daraus entwickelt wurde. War sehr kompliziert. Und aber es war so. Grundsätzlich gibt es die Ideen schon sehr, sehr lang. Ein englischer Philosoph, Adams, hat das schon gedacht. Dann auch in Deutschland ein früherer FDP-Mensch, der dann später nach England ausgewandert ist, hat auch schon, war auch schon der Auffassung, es sollte ein bedingungsloses Grundeinkommen geben. Auch Erich Fromm. Also es gab schon sehr viele, auch Philosophen und Wirtschaftsökonomen, die an sowas gedacht haben. Und dann sehr weitgehend publiziert wurde es durch den Gründer der DM-Drogeriemarktkette, dem Herrn Götz Werner, der, meine ich jedenfalls, sehr gute Begründungen für ein bedingungsloses Grundeinkommen hat. Allerdings seine Art, das zu finanzieren, ist völlig undenkbar, nicht durchzuführen. Das ist eine Wandlung der Steuer. Es gibt da nur noch Umsatzsteuer und solche Dinge. Also eher katastrophal. Es wird auch vielfach in der Literatur dann so verneint, dass es also so nicht geht. Mhm. Aber seine Idee für das bedingungslose Grundeinkommen ist gut und richtig. Weil das Problem der Finanzierung ist auch natürlich eins der, ja, die meisten Argumente, die von anderen kommen, die das ablehnen, sagen, nicht finanzierbar. Das ist aber sehr kurz gedacht und eigentlich Unsinn. Mhm. Es ist finanzierbar. Und es muss man nur dann entsprechend steuern. Deshalb sagen wir, die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens ist nur denkbar bei einer gleichzeitigen Steuerreform. Weil das spielt ja auch noch eines dazu, dass viele Leute, also wir haben ja einige Mal schon Vorträge gehalten dazu, Diskussionen mit Außenstehenden, die sagen, ja, das ist ja ungerecht. Also ich arbeite intensiv, viel und kriege das, aber der Nachbar, der liegt nur auf der faulen Haut, schafft nichts, tut nichts und kriegt es auch. Also mehr oder weniger zahle ich dem, finanziere ich dem sein Grundeinkommen mit.
Ja.
Wenn es so läuft, ist es auch ungerecht. Deshalb sagen wir, es wäre gleichzeitig eine Steuerreform notwendig. Ganz vereinfacht gesagt, jeder, der heute arbeitet und Geld verdient, egal auf welche Art und Weise natürlich. Es gibt auch den, der nichts arbeitet und Zinsen bekommt, auch als Einkommen hat, der auch dieses Einkommen versteuern wird, wenn er es nicht irgendwo verschiebt. Aber im Normalfall zahlt er hier dann für jedes denkbare Einkommen. Einkommen ist jedes, also aus gewerblicher Tätigkeit, freiberuflicher Tätigkeit, dann als Unternehmer, als Forst- und Landwirt auch und auch der Beamte, normale Arbeitnehmer und so weiter. Also jeder hat dann irgendwo ein Einkommen und zahlt dafür Steuern. Und jeder, der Einkommen hat, hat auch bei der Besteuerung einen Grundfreibetrag. Derzeit 9.000 Euro pro Jahr. Und es war dann unsere Überlegung, dass wir gesagt haben, gut, für diesen Betrag zahlt keiner, der Einkommen hat, Steuern. Und dann eben nach der jetzigen Steuerkurve, die beginnt ja im Normalfall bei uns bei 14%, steigt dann an auf 42%. Und da sagen wir, es wäre da vielleicht sinnvoll, dass man mit einem niedrigen, einer sogenannten Flatrate bei der Steuer agiert. Also die ersten 10.000 oder 20.000 werden höchstens mit 15 oder mit 20% besteuert und drüber raus. Das lässt sich rechnerisch durchaus nachvollziehen und würde bedeuten, dass zum einen das Grundeinkommen damit finanziert wäre und es auch gerecht wäre. Weil es würde jeder bekommen, also auch der Reiche mit hohem Einkommen. Aber der hat diesen Grundfreibetrag nicht mehr. Also er zahlt es dann mit. Oder trägt es. Und er hat damit, findet da natürlich schon in gewissem Umfang, ja, in teilweise größeren Umfang, eine Umverteilung statt. Also von oben nach unten. Zu den niedrigen Einkünften. Das ist, man muss bei diesen Dingen auch mitsehen, dass die Bundesrepublik hat im Moment das höchste Beschäftigungsniveau im Niedriglohnbereich. Niedriglohnbereich bedeutet, ich verdiene im Monat so um die 1.300 Euro. Bei voller Beschäftigung. Auch bei dem Mindestlohn ist da also mitgerechnet. Das ist ja der Wahnsinn. Also ich bin voll beschäftigt mit 40 Stunden oder 35 Stunden, im Metallbereich ist ja das weniger. Aber ich habe dann gerade durch diese 1.300 Euro. Davon zahle ich keine Steuer im Moment. Aber es wird mir abgezogen, dein Arbeitnehmeranteil an der Rentenversicherung, Pflegeversicherung, Krankenversicherung und Arbeitslosenversicherung. Und das sind rund 20%. Also wenn wir 20% von 1.300 nehmen, dann sind wir bei 260. Hat er also eine glorreiche 1.040 Euro. Bei voller Arbeit.
Was sagen Sie denn dann zu der Befürchtung, dass bestimmte Berufe wegfallen würden? Also wenn ich mir das vorstelle, Sie haben jetzt das eben vorgerechnet, wie viel einem noch übrig bleibt, wenn man voll beschäftigt ist. Warum sollte ich dann diesen Beruf überhaupt noch ausüben?
Ja, warum führt es denn jetzt aus?
Weil Sie das Geld brauchen vermutlich?
Ja. Und Sie glauben doch nicht, also dass wenn es später dieses bedingungslose Grundeinkommen gibt, das ist ja nur die Grundsicherung. Und ich denke, die meisten haben dann die Vorstellung, ja doch, wenn ich dann eine Arbeit finde, wo ich einigermaßen vernünftig bezahlt werde, ja dann mache ich auch das und habe dann mein Grundeinkommen plus entsprechenden Betrag.
Okay, Sie haben vorher auch schon ein Beispiel genannt von dem Nachbarn, der auf der faulen Haut liegt. Was sagen Sie denn zu der häufigen Behauptung, Menschen würden nicht mehr arbeiten gehen?
Das halte ich für ein Gerücht, weil das ist nicht nur Geld verdienen, das ist bei solchen Leuten, die also gerade im Niedriglohnbereich, die müssen so arbeiten, weil sie überleben müssen oder wollen in dieser Gesellschaft. Und gut, wenn bestimmte Bereiche nur bereit sind, so wenig zu zahlen, es gibt ein Grundeinkommen, und dann gibt es also nach wie vor noch Stellen und Arbeitgeber, die nicht bereit sind, anständigen Lohn zu zahlen. Ja, der findet halt niemand. Aber die Arbeit ist da. Gut, vielleicht geht er dann her und automatisiert und in bestimmten Bereichen, aber jetzt haben wir ja gesehen, dass es in bestimmten Bereichen nicht denkbar ist. Zum Beispiel jetzt gerade diese Lohnarbeit, diese grauenvollen Zustände in der Fleischverarbeitung oder auch die Erntehelfer. Ja gut, wenn die ein vernünftiges Geld kriegen, dann sind sie auch bereit, dafür zu arbeiten. Trotz Grundeinkommen. Wird halt teurer. Genauso irgendwelche Arbeiten, die heute, wo dann gesagt wird, die macht ja dann keiner mehr. Ja, dann muss ja eben gut bezahlt werden, dann macht sie ja nicht. Das würde die Gesellschaft natürlich schon ziemlich umstülpen.
Was denken Sie denn, wer würde von einem bedingungslosen Grundeinkommen profitieren?
Ja, diejenigen, die kein, im Moment ganz miese Bedingungen haben. Auch die im Bereich arbeiten, wo es auch nicht mehr bezahlt werden kann. Ja gut, dann haben sie halt jetzt dann ein Grundeinkommen und können das dann auch machen, weil ihnen das Spaß macht zum Beispiel. Gibt da durchaus, also ich habe es auch mit Künstlern zu tun. Ich bewundere die immer unglaublich, wie die arbeiten, was die machen und haben eigentlich ein lächerliches Einkommen. Ich bin damit befasst, bin auch bei einer Stiftung und die fördert Künstler dadurch, dass sie denen ein Atelier zur Verfügung stellt, in dem sie auch wohnen können und noch einen Betrag, ein Stipendium von 600 Euro pro Monat. Wir haben inzwischen über 24 Künstler, Künstlerinnen auf die Art gefördert. Die haben alle bestätigt, ja gut, da kommen wir klar, wir haben keinen Aufwand fürs Wohnen. Und da reicht uns das. Die kommen mit dem klar. Die werden glücklich und so, wenn das auch, also das sind jetzt ein paar Leutchen, die wir auf die Art fördern können. Aber es können ja dann viel mehr sein, die eben auch etwas tun. Und ich halte ja Kunst für unsere Gesellschaft äußerst wichtig. Und nicht so, dass die sagen, mach das so einen Scheiß. Das kriege ich ja immer wieder zu hören. Das ist dummes Zeug, dummschwätzerisch. Aber das ist ungeheuer wichtig, dass es Menschen gibt, die diesen Bereich auch noch mit abdecken und die da wirklich mit Begeisterung, mit Begeisterung arbeiten.
Denken Sie denn, ein bedingungsloses Grundeinkommen würde unsere gesellschaftliche Perspektive auf Arbeit verändern?
Ja, aber ganz sicher. Weil die Arbeit ist für viele sehr wichtig und die würden es ja auch nach wie vor machen, weil das ist ja nicht nur das Geld verdienen. Man ist die Arbeit überhöht vom Wert her, aber für viele ist es wirklich sehr wichtig. Und wenn ich dann gerade jetzt auch als Student, das ist ja fantastisch, ich habe ein Grundeinkommen, muss nicht betteln gehen und kann dann auch nach das Semester, wenn man das wirklich, ich stelle fest, das ist, behagt mir wirklich nicht. Ja, dann schmeiße ich es halt hin und mache es andere weiter. Und wenn ich dann mit dem Grundeinkommen das habe, das ist übrigens der Satz BAföG, ein bisschen mehr. Und dann kann ich weiter studieren. Würde also auch unser Bildungssystem hervorragend fördern.
Das klingt eigentlich utopisch. Weshalb gibt es das bedingungslose Grundeinkommen noch nicht?
Ja, das ist utopisch. Aber viele Leute können nicht utopisch denken oder weiterdenken. Das ist dann, wir hatten mal einen Bundeskanzler, der Helmut Schmidt, der hat gemeint, wer Visionen hat, soll zum Psychiater gehen. Das ist eine unverschämte Bemerkung. Er war ansonsten ein ganz vernünftiger Mensch, aber das konnte er sich nie vorstellen. Ich halte das für eine wunderbare Vision, die und viele meiner Mitstreiter in der Richtung. Es ist aber wirklich schwierig. Und ich stelle mir es auch wahnsinnig schwierig vor, das umzusetzen. Weil es einen ungeheuren Aufwand erfordert an Aufklärung, Erklärung. Und weil viele, wenn ich nicht von vornherein dann gleich sage, okay, es erfolgt ein Ausgleich. Das, was ich vorher geschildert habe, zwischen doch die steuerliche Veränderung, dann habe ich schon verspielt. Das war in vielen Diskussionen mit Gewerkschaftlern auch, war das ein Riesenthema. Jetzt kriegt er, da wird dann immer die reiche oder nichtstuende Zahnarzt-Ehefrau zitiert, die ja im Moment natürlich profitiert man von dem sogenannten Splitting, Ehegattensplitting. Das ist steuerliche Geschichte. Ist auch so, dass das einen Vorteil schafft. Das ist aber dann Unsinn. Auch wenn diese gute Frau irgendwoher von mir aus Mieteinkünfte hat, zahlt sie halt Steuern dafür. Oder wenn sie dann angestellt wird, nur pseudomäßig bei ihrem Ehemann, dann zahlt sie halt Steuern dafür.
Also sind Sie mit der Idee auf viel Ablehnung gestoßen?
Ja, gibt es ganz eigenartigerweise sehr starke Ablehnung, teilweise bei Gewerkschaftlern. Die sind also wirklich ganz verbohrt. Und dann auch eigentlich Ablehnung bei Menschen, wo ich denke, Mensch, das wäre ja für den eine Erlösung. Mhm. Weil zum Beispiel wäre dieses Grundeinkommen auch eine Korrektur dessen, was uns ins Haus steht, nämlich die dramatisch hohe Altersarmut.
Okay.
Das wird in 15 Jahren werden wir eine dramatische Entwicklung haben bei der Altersarmut. Gerade die vorher zitierten Niedriglohn, im Niedriglohnbereich. Ja, die zahlen natürlich ein bisschen was in die Rentenversicherung ein. Aber die werden, auch wenn sie 45 Jahre auf die Art gearbeitet haben, eine Rente haben, die unter der sogenannten Grundsicherung liegt.
Bei wie viel liegt denn die Grundsicherung?
Die Grundsicherung bei etwa 900 Euro. Also, und das heißt, die werden dann allen auf die Füße fallen. Auch ein Thema, wo ich mich in einem Fall mit einem Bundestagsabgeordneten ja heftig gestritten habe, weil ich seine Zahlen, die er da verkündet hat, völlig falsch waren. Gerade jetzt in Bezug auf Rentner. Das ist völlig unsinnig, jetzt zu sagen, ja, da braucht man eigentlich nichts tun. Natürlich nicht. Wenn die Beamten das so sagen, dann haben die durchaus recht. Weil kein normaler Arbeitnehmer, kein Selbstständiger schafft es, zu einer solchen Alterssicherung zu kommen wie ein Beamter. Das ist undenkbar. Ich bin ja betreue sehr unterschiedliche Mandanten, also auch von Beamten, Selbstständige, und dann durchaus Hochverdienende in Unternehmen. Das ist völlig undenkbar, dass da in die Richtung, das so eigentlich, muss ich sagen, völlig undenkbar, dass man so weiter agiert wie jetzt und den Leuten verkündet, die Rente sei sicher. Das ist ein völliger Unsinn. Klar kann man sagen, die Rente ist sicher, aber in welcher Höhe? Das ist lächerlich.
Haben Sie eine Idee, warum das Thema aktuell, also bedingungsloses Grundeinkommen, so viel diskutiert wird?
Das ist sehr unterschiedlich. Wenn aus der Industrie der Chef von Siemens, der Herr Käser, hat ja das auch gemeint, dass es ein Weg wäre, auch der Tönnies von Telekom. Da bin ich ein bisschen skeptisch, woher das Interesse kommt. Aber und zwar, die gehen davon aus, dass eben viele Arbeitsstellen wegfallen werden. Dass also viele keine Erwerbsarbeitseinkommen mehr erzielen werden. Und deshalb kommen dann solche Ideen aus dieser Richtung. Es gibt aber durchaus auch Menschen mit sehr lauteren Argumenten. Zum Beispiel der relativ häufig zitierte Philosoph, was heißt er? Pesch, nee, Herrschaftszeiten, Namensgedächtnis ist nicht so. Aber auch er sagt, wäre dringend notwendig, er will es dann finanzieren über eine Finanztransaktionssteuer, wäre übrigens auch nicht unsinnig, das zu machen. Aber auch hauptsächlich bei solchen ist es, und dann eben, manche gibt es auch, die denken, es wird sich unsere Gesellschaft immer weiter im Negativen entwickeln. Und deshalb sagen die dann, man müsste hier etwas tun, damit das Ganze nicht so dramatisch sich auseinanderentwickelt. Nämlich das, und das war eine Entwicklung der letzten 15, ja jetzt fast 20 Jahre, dass sich das Volksvermögen auf ein paar wenige konzentriert. Und alle anderen, natürlich gibt es bei uns auch noch eine Mittelschicht, die ganz gut ausgestattet ist. Aber das kann ich als Steuerberater durchaus beurteilen. Es entwickelt sich so, dass das Ganze von nicht mehr aus die Mittelschicht wird dezimiert durch entsprechende hohe Belastungen. Unten ist ja nichts mehr zu holen, also gerade hier im Niedriglohnbereich und so weiter. Und es konzentriert sich auf wenige Menschen. Die Bundesrepublik hat eine ganz enorme falsche Vermögensverteilung. In den letzten 20 Jahren hat sich das so entwickelt.
Es war jetzt auch viel von diesem Pilotprojekt zum bedingungslosen Grundeinkommen die Rede. Also man hat viel in den Medien davon gehört. Haben Sie sich denn dafür beworben?
Nee. Was ist das? Das sagt mir jetzt im Moment gar nichts.
Es gibt ein Pilotprojekt von der Initiative Grundeinkommen, bei dem...
Ach so, diese Geschichte, die hat sich... Bei mir, die habe ich gleich wieder abgelegt.
Okay.
Das geht nicht. Daraus kann ich nichts Besonderes erfahren. Mhm. Weil die Einzelnen nach wie vor in der gleichen Gesellschaft leben, die gleichen Ideale vor sich herträgt. Nein, das funktioniert nicht. Deshalb finde ich diese Geschichte eigentlich ja, ist zum Scheitern verurteilt.
Okay. Sie haben vorher schon ein Ulmer Modell von der Initiative Grundeinkommen erwähnt, ja, oder von Ihrer Gruppe. Können Sie dazu noch was erzählen?
Ja, ja gut, das Ulmer Modell, das war die Entwicklung dieser Arbeitsgruppe an der Ulmer Uni, also Tarif, das geleitet wurde von dem Professor Pelzer. Und die hat dieses, nannte sich Transfergrenzenmodell. Ulmer Transfergrenzenmodell. Das wurde auch mal durchgecheckt und war dann auch so, dass es auf, ja, auf durchaus positive Punkte traf, aber es ist sehr schwierig durch diese Begrenzung und den Begriff Transfergrenze. Da gibt es Brutto- und Nettozahler und das war im Effekt dann fast das Gleiche wie das, was wir jetzt gemacht haben mit dieser Steuerreform. Mhm. Es gab bei dem Ulmer Transfergrenzenmodell auch eine sogenannte Zusatz-Solidarabgabe, nannte sich das, die von denen bezahlt wurden, die ein relativ hohes Einkommen hatten. Und also wurde dann deshalb Transfer. Aber das wurde eigentlich nicht weiter verfolgt. Auch weil der Professor Pelzer inzwischen verstorben ist. Und das immer sehr schwierig war, also zu erläutern. Und deshalb waren einige aus dieser Gruppe, die das dann im Grunde nur weiterentwickelt haben, so wie ich es vorher geschildert habe, also mit diesem gleichzeitigen Steuerreform.
Gut, wenn Sie jetzt die Entscheidungsgewalt hätten oder die Position, so ein bedingungsloses Grundeinkommen durchzusetzen, womit würden Sie dann beginnen?
Ich würde versuchen, das von Anfang an zu erklären, dass es nicht die Bevorzugung von irgendwelchen Leuten sein soll. Die Bezuschussung, so wird ja immer gesagt, die Faulenzer kriegen dann auch nur Geld dafür. Die kriegen sie jetzt auch, indem sie bestimmte Dinge erschleichen oder was auch immer. Muss man also ein bisschen mehr sich anstrengen. Das wäre, wenn es sowieso gäbe, Betrügerei ja völlig hinfällig. Die kriegen es halt, was soll das? Und auch von daher würde ich sagen, es muss zuerst mal geklärt werden, okay, es soll jeder bekommen, hätte die und die Wirkung und es ist gerecht. Dadurch, dass diejenigen, die viel Geld haben, hohes Einkommen haben, dann auch entsprechend bezahlen.
Gut, also Sie würden auf Transparenz setzen und auf Aufklärung dabei.
Ja.
Gut, haben Sie noch einen abschließenden Appell an unsere Hörer?
Uff. Appell, ja, es ist, ich kann nur sagen, es lohnt sich, über diese Geschichte nachzudenken. Und ich würde sagen, es freut mich immer wieder, wenn ich dann mitbekomme, dass doch einige das diskutieren und dann auch sagen, ja gut, das kann ich ja vielleicht mal mit meinem Bundestagsabgeordneten, den kenne ich ja ganz gut, besprechen. Da gibt es inzwischen fast in jeder Partei auch ein paar, die das befürworten.
Dann herzlichen Dank für die interessanten Auskünfte.
Gern, Frau Wicke.
Gut, auf Wiedersehen dann.
Wiedersehen. Free FM.